Vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, wenn die Wut so langsam in euch aufsteigt und ihr euch einfach darüber aufregen könntet, über die Unverschämtheit und die Ungerechtigkeit von anderen Leuten. Kennt ihr das? Meiner Frau und mir ging es auf jeden Fall vor einigen Jahren so, als wir gemeinsam in Venedig auf Reisen unterwegs waren. Wir hatten eigentlich einen richtig schönen Tag, haben den Abend dann noch ausklingen lassen bei Sonnenuntergang. Ich habe euch heute hier ein Bild mitgebracht, einfach Traum. Sind dann abends noch so durch die Gassen geschlendert und haben uns gedacht, komm, jetzt gehen wir noch gemeinsam essen. Ich habe dann Nudeln mit Sahne-Lachssoße bestellt. Nach über einer Stunde Wartezeit kommt der Kellner dann dahergeschlappt und knallt uns wie in so einer richtig schlechten Unikantine das Essen auf den Tisch. Und der Inhalt sah auch nicht arg viel besser aus. Also war einfach eine Portion Nudeln mit Fertigsoße oben drüber und obendrauf so ein paar winzig kleine Krümelchen Lachs. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es da in mir zuging. Ich war richtig wütend. Ganz ehrlich, da wartest du über eine Stunde auf dein Essen. Du freust dich auf authentische italienische Küche und dann sowas. Ein Teller Nudeln, den du wahrscheinlich in jeder Unikantine in Deutschland noch besser bekommen hättest. Und ich habe mir dann gedacht, ganz ehrlich, was für eine Ungerechtigkeit. Wie viele Touris ziehen die hier tagtäglich über den Tisch? Mit denen sollte doch wirklich mal jemand abrechnen, oder? So richtig die Ungerechtigkeit beenden. Vielleicht kennst du diese Gedanken. Vielleicht geht es dir so, wenn du die Nachrichten zu Hause anmachst und du denkst dir, was ist das für eine Ungerechtigkeit in dieser Welt? Da sind Menschen, die anderen alles wegnehmen, alles zerstören. Wann hat es endlich ein Ende mit diesem Unrecht? Wann tut endlich jemand was? Oder vielleicht ist es die Politik in unserem Land oder unsere Gesellschaft, von der du dich selber ungerecht behandelt fühlst. Vielleicht Arbeitskollegen, vielleicht Vorgesetzte, die dich tagtäglich in die Ecke drängen, irgendwie ausgrenzen. Vielleicht sogar Freunde oder die eigene Familie, von denen du dich ungerecht behandelt fühlst. Und du stellst dir die Frage, wann hat das endlich ein Ende? Wann kommt jemand und rechnet damit ab? Ich hatte neulich ein Gespräch über den Glauben und hat mir zu mir gesagt, ja, euer christlicher Gott, der ist ja gar kein gerechter Gott. Weil der bestraft ja gar nicht, wenn die Menschen Unrecht tun. Ja, wie sieht eigentlich Gott die Ungerechtigkeit? Wie Gott die Ungerechtigkeit in deinem Leben, wo du tagtäglich mitmachen musst. Aber vielleicht auch die Ungerechtigkeit, an der du selber Schuld hast. Und es muss gar nichts Großes sein. Ihr kennt es vielleicht auch, man hat schlecht geschlafen, man hat einen schlechten Tag und irgendwie rutschen einem da Sätze raus, die man sonst eher nicht gesagt hätte. Oder man tut irgendwelche Dinge und denkt sich im Nachhinein, boah, was habe ich da bloß getan? Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Und manchmal gibt es nicht nur einzelne Tage, die so sind, sondern ganze Lebensphasen, wo wir uns von dem entfernen, was wir eigentlich sein wollen. Was wir eigentlich als gerecht empfinden und wir selber sind so auf dem falschen Weg, weit weg davon, was eigentlich richtig und gut ist. Weit weg von Gottes Gerechtigkeit. Weit weg von dem, was sich Gott eigentlich vorstellt. Und wir sind auf dem falschen Weg unterwegs. Wie sieht Gott das? Wie sieht Gott die Ungerechtigkeit, an der wir schuld sind? Wenn wir auf dem falschen Weg unterwegs sind. Was, wenn wir auf dem falschen Weg unterwegs sind? Genau diese Fragen wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Und zwar wollen wir gemeinsam ins Buch Jesaja einsteigen, in die neue Predigtreihe. Und bevor wir jetzt gemeinsam durchstarten und nach Antworten suchen, möchte ich mit euch allen noch beten. Vater, danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist oder über einen Livestream mit am Start sein kann. Du siehst doch, was uns beschäftigt, was uns bewegt. Du siehst Ungerechtigkeit in dieser Welt, in unserem Leben. Du siehst Schuld, wo wir selber auf unseren Schultern Lasten haben. Nimm du das doch jetzt bitte alles zu dir. Mach du unser Herz frei für dich und sprich du zu uns und zeig du uns, wie du wirklich bist, Vater. Amen. Ja, wir starten gemeinsam in die Predigtreihe zu Jesaja und zum Einstieg habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und zwar war das die Situation damals. Da gab es ein Nordreich, Israel, Und in diesem Nordreich Israel gab es viele schlechte Könige, jahrelang nacheinander. Und ein König nach dem anderen hat sich von Gottes Plan weiter und weiter entfernt, von Gottes Gerechtigkeit entfernt und ist in die falsche Richtung gelaufen. Und dann gab es noch ein Südreich, also das Volk Israel war getrennt in zwei Reiche, das Südreich Juda. Und in diesem Südreich gab es ebenfalls viele Könige, die auf dem falschen Weg unterwegs waren, weg von Gott, weg von seiner Gerechtigkeit. Aber auch ein paar gute. Und zu einem Überfluss gab es damals noch, ihr seht es hier, das Assyrische Reich. Eine riesige Weltmacht, die x-mal so groß war wie Israel. Und die hat ein Land nach dem anderen eingenommen. Brutalst erobert, hat Leute gefoltert, ins Exil geführt. Und diese Weltmacht steht jetzt vor den Toren Israels und klopft an. Und genau in dieser Situation setzt das Buch Jesaja ein. Und Gott bestimmt einen Propheten, einen aus seinem Volk, der für ihn zum Volk sprechen soll. Der für ihn zum Volk Israel sprechen soll, und das ist Jesaja. Und da wollen wir direkt reinschauen in die Bibel. Und zwar ist es Spannende, eigentlich beginnt das Buch Jesaja nicht in Kapitel 1, sondern in Kapitel 6. Dort wird Jesaja zum Propheten ernannt von Gott. Und da heißt es: Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 ihren Leib und 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Um euch da ein bisschen mit reinzunehmen, was bei Jesaja hier gerade abgeht, was er da sieht, wo er da reingenommen wird, nämlich in diesen Thronsaal Gottes, wo er auf einmal das alles sieht, möchte ich euch, dass ihr euch vorstellt, ihr sitzt daheim auf eurer Couch, habt euch abends richtig gemütlich gemacht, habt eine Packung Chips dabei, wollt eigentlich gerade den Fernseher anmachen und bäm, seid ihr im Thronsaal Gottes mit eurer Packung Chips und seht all das, was hier gerade abgeht. Nämlich Gott, den allmächtigen Herrscher auf dem Thron sitzen. Sein Gewand füllt den ganzen Raum aus. Da fliegen mächtige Engel, diese Seraphen, durch die Gegend und schreien so laut: Heilig, heilig ist dieser Gott, dass sogar das Fundament erbebt. Ich weiß nicht, wie laut wir die Anlage hier im ICF aufdrehen können, aber ich wette mit euch, wir schaffen es nicht, dass im Eingangsbereich vorne selbst die Türschwelle zu beben beginnt. So laut schreien diese Engel. Und es waren nicht, wie man sie so aus alten Bildern kennt, so nackte Babys mit diesen Flügelchen, sondern es waren mächtige, starke Engel, Leute. Ich habe mal die KI gefragt, um euch da ein bisschen mit reinzunehmen, wie man sich so einen Engel vorstellen kann. Sie hat, finde ich, eigentlich ganz gut getroffen, so ein mächtiger, starker Engel und mit 2 Flügeln bedeckt er sein Gesicht. Weil er will nicht auf sich und seine Macht hinweisen, sondern er will, dass wir auf Gott schauen. Nicht auf ihn, auf Gott sollen wir aufmerksam werden. Die mächtige Kreatur, der mächtige Engel zeigt auf Gott, weil er noch viel größer, viel mächtiger und stärker ist. Und dieser mächtige Gott sitzt da auf dem Thron. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, da stelle ich mir Gott vor wie so einen kleinen Teddybär, den klemme ich mir manchmal unter den Arm und dann nehme ich den so mit und wenn ich traurig bin, dann hole ich den raus und dann knuddel ich den und dann geht es mir wieder ein bisschen besser. Und ich glaube tatsächlich, Gott ist auch das. Gott ist auch Trost. Aber den Gott, den Jesaja hier sieht, der ist ein Mächtiger, ein König auf dem Thron, ein gewaltiger Herrscher. Und es passt eher das Bild von einem mächtigen Löwen, der da auf dem Thron sitzt. Und die Bibel spricht so oft von Gottes Macht mit dem Bild von einem mächtigen, starken Löwen, der da sitzt, der vollkommen und heilig ist. Aber was bedeutet eigentlich dieses heilig? Man sagt das manchmal so leicht. Ich finde, es gibt keine bessere Erklärung als die Reaktion von Jesaja auf all das, was er da sieht. Ich nehme euch nochmal mit rein, ihr mit eurer Packung Chips im Thronsaal Gottes. Wie reagiert ihr? Ich glaube, ich würde zusammenbrechen von dem, was ich da sehe. Und ähnlich geht es Jesaja auch. Da heißt es weiter, entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Jesaja sieht die Heiligkeit Gottes. Er sieht den perfekten, vollkommenen Gott und schreit, ich bin verloren. Von einem Moment auf den anderen erkennt er, ich gehöre hier nicht her. Ich gehöre hier nicht in die Gegenwart von einem mächtigen, vollkommenen Gott, weil ich bin voller Fehler. Ich bin voller Schuld. Immer wenn ich meinen Mund aufmache, dann mache ich Fehler. Dann werde ich schuldig. Eigentlich immer. Und es ist nicht so, dass Jesaja da steht und dann so Gott sich anschaut, so ein bisschen so, ja, es stimmt Gott, gestern, ja, das war nicht richtig, was ich da gesagt habe. Nee, von einem Moment auf den anderen schlagartig erkennt Jesaja seine Schuld beim Anblick der Heiligkeit von Gott. Und er erkennt auch die Schuld seines ganzen Volkes. Und genau darum geht es in Kapitel 1, wo wir jetzt gemeinsam reinschauen wollen. Da heißt es, wehe euch, ihr abtrünniges Volk. Wie viel Schuld habt ihr auf euch geladen? Eine Bande von Übeltätern seid ihr, durch und durch verdorben. Ihr habt den Herrn verlassen, voller Verachtung habt ihr dem heiligen Gott Israels den Rücken gekehrt. Seid ihr noch nicht genug bestraft? Müsst ihr euch immer noch weiter von Gott entfernen? Ihr seid doch schon an Leib und Seele krank. Das sagt Jesaja im Auftrag von Gott, diesem heiligen Herrscher zu seinem Volk. Klingt ganz schön hart, was da steht, oder? Eine Bande von Übeltätern seid ihr. Hat Gott, der mächtige Löwe, einen Hass auf sein eigenes Volk bekommen? Lass uns mal in Vers 2 schauen. Da heißt es, Himmel und Erde rufe ich als Zeugen an. Hört gut zu, was der Herr sagt. Die Kinder, die ich großgezogen und ernährt habe, wollen nichts mehr von mir wissen. Gott sagt, hey, ihr, das Volk, meine eigenen Kinder, die ich großgezogen habe, die ich so sehr liebe, ihr kehrt mir den Rücken zu. Ihr lauft weg in die falsche Richtung, weg von mir. Und in Vers 3 heißt es dazu weiter, jeder Ochse kennt seinen Besitzer und jeder Esel weiß, wo die Futterkrippe seines Herrn steht. Was aber macht mein Volk Israel? Sie haben vergessen, wem sie gehören und sie wollen es auch gar nicht mehr wissen. Jeder Ochse, jeder Esel, jedes Haustier bei euch daheim weiß, wo es ihm gut geht, nämlich bei seinem Besitzer. Da, wo es was zu essen kriegt, was zu trinken gibt, wo es versorgt ist. Jedes Haustier, jeder Ochse, jeder Esel weiß das. Der würde nie auf die Idee kommen, einfach wegzulaufen in die Wüste, weil er weiß, da bin ich versorgt, da geht's mir gut. Da kriege ich das, was ich wirklich brauche, um zu leben. Aber Gottes Kinder, sein eigenes Volk, haben das nicht gecheckt. Sie sind weggelaufen von ihm, von dem, der sie versorgen möchte, der für sie da sein möchte, der genau das für sie hat, was sie eigentlich brauchen. Und sie laufen los auf den falschen Weg. Sie kehren ihm den Rücken zu, seine eigenen geliebten Kinder. Und ich glaube, wir können uns das so vorstellen, wie auf dem Bild hier, das ich euch heute hier mitgebracht habe. Auf der einen Seite ist der mächtige Löwe, der brüllt. Das ist Gott. Er brüllt, weil er sieht, wie sein Volk, seine geliebten Kinder in die falsche Richtung laufen. Und sie laufen geradewegs auf einen Abgrund zu. Von diesem Abgrund heißt es in Vers 20, wenn ihr euch aber weigert und weiter gegen mich stellt, dann werdet ihr dem Schwert eurer Feinde zum Opfer fallen. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Ihr erinnert euch, die Einführung, das mächtige assyrische brutale Reich? Die logische Konsequenz ist, wenn ihr euch von mir entfernt, von dem, was euch gut tut, von eurem Vater, dann lauft ihr den falschen Weg, dann lauft ihr auf einen Abgrund zu. Und der Löwe, Gott, er brüllt. Er will nicht, dass sein Volk, seine geliebten Kinder diesen Abgrund hinunterfallen. Mich erinnert es neulich eine Situation bei uns im Garten, da hat es unser zweijähriger Sohn doch tatsächlich geschafft, hinter so eine Absperrung zu klettern. Und dann ist er geradewegs losgerannt auf den Abgrund zu. Da geht es wirklich 2 Meter steil nach unten. Und ich als Papa, ich schreie, stopp, halt an! Aber nicht, weil ich meinen Sohn hasse oder wütend auf ihn bin, sondern weil ich verhindern will, dass mein Sohn diesen Abgrund runterfällt, weil ich ihn liebe. Weil ich ihn davor bewahren will, kaputt zu gehen. Und genauso brüllt Gott hier als mächtiger Löwe, der verhindern will, dass seine Kinder den Abgrund hinunterfallen. Dass seine Kinder von ihm weglaufen, von dem, was sie eigentlich brauchen, in den Abgrund. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du diese Geschichten vom Volk Israel hörst. Geht es dir vielleicht wie mir, dass du dir sagst, hey, was hat das jetzt mit mir zu tun? Dieses Volk Israel, gell? Laufen sie immer weg von Gott, die lernen es halt einfach nicht, gell? Aber wir hier im ICF, wir sind doch richtig unterwegs, oder? Wir feiern die Celebrations, wir sind voll mit Gott am Start, voll mit Gott unterwegs. Dabei muss ich euch sagen, ich will heute nicht zu viel Bibeltext vorne anwerfen, aber in Kapitel 1 geht es auch genau darum, dass dieses Volk Israel, das von seinem Gott wegläuft, eigentlich auf dem Papier alles richtig macht. Sie machen genau die Handlungen, die man so tun sollte damals. Sie feiern ihre Celebrations. Sie haben Small Groups, um es mal so ins ICF-Deutsch zu übersetzen. Gell? Sie bringen sich in die Gemeinde ein. Aber Gott sagt trotzdem, hey, ihr seid auf dem falschen Weg. Ihr handelt es einfach nur ab als Checkliste und seid mit dem Kopf, mit eurem Herz, wo ganz anders. Das, was ich will, ist aber euer Herz. Ich will, dass sie umkehrt zu mir. Und plötzlich hat genau diese Story, hat genau dieses Bild etwas mit dir und mir zu tun. Wie sieht es mit unserem Herz aus? Wie oft füllen wir unser Herz mit anderen Dingen, oder? Vielleicht ist bei dir Arbeit, irgendwelche Checklisten, To-Dos, vielleicht ist dein Studium, vielleicht sind es auch deine Hobbys. Das, was einfach alles so ansteht und du füllst und füllst und füllst dein Herz voll mit Zielen vielleicht, die du selber erreichen willst und irgendwann ist es einfach voll. Gar nicht, dass jedes Einzelne für sich schlecht wäre, aber irgendwann ist dein Herz voll und hast keinen Platz mehr für Gott. Für den, der es eigentlich ausfüllen will. Für den, der eigentlich das hat, nach dem du dich sehnst. Das hat, was du brauchst. Und du läufst Schritt für Schritt in die falsche Richtung. Richtung Abgrund. Und der kann ganz unterschiedlich aussehen. Der kann Überarbeitung heißen, der kann Depression heißen, der kann Burnout heißen. Oder vielleicht ist es bei dir aber auch Schuld, die du auf dich geladen hast. Wo du selber Fehler gemacht hast in deinem Leben, wo du Dinge gemacht hast, auf die du nicht stolz bist. Und die Schuld sagt zu dir, Sünde nennt sie die Bibel, hey, niemals kannst du damit vor diesen heiligen Gott gehen. Der wird dich zerreißen. Nee, du musst es vertuschen, du musst es verstecken. Auf gar keinen Fall kannst du mit deiner Schuld vor Gott gehen, vor diesen heiligen, mächtigen Gott. Drehst dir so hin, wie es dir passt, dass es einfach gar keine Schuld ist. Such Rechtfertigung. Tu so, wie wenn es gar nicht da ist. Und das ist der erste Schritt auf den falschen Weg. Richtung Abgrund. Weg von dem, was eigentlich gut tun würde. Nämlich Vergebung, Versöhnung, Erlösung. Weg von Gott, von dem, was er für uns bestimmt hat. Und der Löwe brüllt. Der Löwe brüllt auch in deinem Leben. Wenn wir ihm den Rücken zukehren. Wenn wir weggehen von dem, was eigentlich gut für uns ist, aus Liebe. Weil er will, dass wir nicht in diesen Abgrund fallen. Und ich glaube, es ist wie bei Jesaja, als er Gottes Heiligkeit sieht, erkennt er von einem Schlag auf den anderen all sein Versagen, all seine Fehler, seine Schuld. Und Leute, genau so dürfen wir beim Anblick von Gottes Heiligkeit erkennen, wo wir auf dem falschen Weg sind. Und je mehr wir von der Heiligkeit Gottes sehen, desto mehr müssen wir erkennen und uns eingestehen, wo wir in unserem Leben auf dem falschen Weg unterwegs sind. Wo wir das Brüllen des Löwens hören dürfen, der für uns brüllt. Und ich glaube, keiner von uns ist davon ausgenommen. Andersrum, ich möchte sogar die steile These aufstellen. Wenn du denkst, dass du ohne Fehler bist, ohne Versagen bist, dass du perfekt bist, dann hast du noch nichts von der Heiligkeit Gottes gesehen. Und ganz plötzlich sind wir genau bei der Frage vom Anfang angelangt. Was, wenn ich auf diesem falschen Weg bin? Was, wenn ich da unterwegs bin? Wie sieht Gott meine Ungerechtigkeit? Was wäre jetzt gerecht? Was würde ein gerechter Gott tun mit meiner Schuld? Und nach unserem menschlichen Denken wäre es doch eigentlich zu sagen, hey, für jeden Fehler, den du gemacht hast, gehört eigentlich die gerechte Strafe dazu, oder? Wäre das Gerechtigkeit? Dann könnte ich jetzt meine Predigt beenden. Wir gehen alle nach Hause und sagen, Amen! Gott bestraft unsere Fehler. Yes! Aber Gottes Gerechtigkeit sieht Gott sei Dank anders aus. Sie ist viel größer als das. Lass uns mal weiterlesen. In Vers 18 bis 19 heißt es, so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Wenn ihr mir von Herzen gehorcht, dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. Gott sagt, hey, es gibt Hoffnung. Hey, die Schuld, die du hast, die will ich einfach reinwaschen. Wie weiße Wolle. Aber inwiefern ist das jetzt Gerechtigkeit? Ist es wirklich gerecht? Und wie funktioniert das? Wie funktioniert genau das? Wir sehen es an Jesaja selbst. Wir haben ja vorher Jesaja 6, Vers 5 gelesen, wo wir gelesen haben, wie entsetzt er ist über seine Schuld, weil er erkennt, dass er auf dem falschen Weg ist, weil er das Brüllen des Löwens hört. Das ist Step 1, den wir bei Jesaja sehen können. Und jetzt folgt der zweite Schritt, den es braucht. Und den lesen wir weiter. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Alles war dort voller Rauch in diesem Thronsaal. Warum eigentlich? Da flog einer der Seraphen zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Einer von diesen Engeln schnappt sich so ein kleines Krümelchen von diesem Feuer, das da brennt, berührt damit den Mund von Jesaja und er ist frei von aller Schuld. Von einem Moment auf den anderen. Aber was ist das für ein Feuer, das da brennt? Was ist das für eine Wunderkohle, die der Engel da holt? Es ist die erste Anspielung im Buch Jesaja auf ein zweites Bild, das Jesaja von Gott zeichnet. Zum einen ist da der mächtige Herrscher, der brüllende Löwe, und zum anderen aber auch der Gottesknecht. Wir lesen ihn in Kapitel 53, da steht, mein Diener, dieser Gottesknecht, kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Er war stumm wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Da ist einer, der ist schuldlos und gerecht. Wie geht das überhaupt? Wir haben doch vorher gesagt, dass jeder von uns irgendwie schuldig ist, oder? Und dieser Unschuldige opfert sich für viele andere, damit die Sünden weggenommen werden, damit die Schuld weggenommen wird. Wie ein Lamm, wie ein Opferlamm opfert er sich für uns. Die meisten von euch, bei denen klingelt es jetzt schon. Das hier, wovon Jesaja spricht, ist Jesus. Es ist Jesus, der 700 Jahre später erst kommt und am Kreuz für uns sich opfert, für uns stirbt, für unsere Schuld stirbt. Und ich finde es so stark, das Buch Jesaja, in das wir so tief eintauchen werden, Leute. Weil so oft wird es uns zeigen, wie 700 Jahre, bevor es überhaupt geschehen ist am Kreuz, bevor Jesus überhaupt kam, Jesaja schon all das sieht und seinem Volk mitteilen darf. Die gute Nachricht seinem Volk Gottes mitteilen darf. es ist das Opferlamm. Zum einen ist da der Löwe, der brüllt für dich. Der brüllt für dich, wenn du auf dem falschen Weg bist, der dir zeigen will, komm zu mir zurück. Du bist auf dem falschen Weg Richtung Abgrund, es wird dich zerstören, es wird dich kaputt machen. Und dann kommt der Step 2, den Jesaja hier erfährt. Es ist nichts, was er tut, es ist etwas, was Gott tut. Ein Stück von dieser Kohle, von diesem Feuer, ein kleines Krümelchen reicht aus, um uns reinzumachen. Ein kleines Stück von Jesus, von diesem Lamm, reicht aus, um uns reinzumachen. Und dieses Lamm steht da. Es steht da auf der anderen Seite mit offenen Armen und es wartet nur die ganze Zeit, bis du zurückkommst zu ihm. Bis du dahin gehst, was du wirklich brauchst, was dein Herz wirklich braucht, was du überall suchst auf dieser Welt, auf den ganzen falschen Wegen. Du kriegst es dort. Du kriegst es beim Lamm. Es steht mit offenen Armen da. Und wisst ihr was? Es stand schon immer mit offenen Armen da. Wir haben es nur nicht erkannt, weil wir weggelaufen sind, weil wir ihm den Rücken gekehrt haben. Der Löwe brüllt und lässt uns erkennen, wir sind auf dem falschen Weg und richtet unseren Blick auf das Lamm, unseren liebenden Vater, der schon immer mit offenen Armen dastand. Und inwiefern ist das jetzt Gerechtigkeit? Es ist deshalb Gerechtigkeit, weil unser Gott uns annimmt, trotz unserer Fehler, trotz unseres Versagens. Wie viele Religionen gibt es auf dieser Welt, Leute, wo ich tun muss, wo ich mich anstrengen muss, wo ich leisten muss, wo ich alles richtig machen muss, um irgendwie vor diesem Gott bestehen zu können. Aber Gott sagt ganz ehrlich, wie willst du bitte schön vor meiner Heiligkeit bestehen? Mit deinen Werken, mit deinen Taten. Der einzige Schritt, vor mir stehen zu können, vor meiner Gerechtigkeit, ist, dass ich dir meine Gnade zuspreche, dass ich dir meine Hand entgegenstrecke. Das ist der einzige Weg, die einzig wahre Gerechtigkeit. Gott verurteilt die Sünde, er verurteilt die falschen Wege, er verurteilt den Abgrund. Aber er liebt den Sünder. Er liebt dich und mich so sehr, dass er weiß, er muss uns diese Gerechtigkeit zusprechen. Es ist der zweite Schritt, den wir brauchen. Es ist das Lamm, das wir brauchen, um wirklich vor Gott stehen zu können, vor diesem heiligen König. Und ich möchte euch heute einladen, diese Schritte zu gehen. Vielleicht gibt es Punkte in deinem Leben, wo du das Brüllen des Löwen hören darfst, wo er für dich kämpft, wo er für dich ist, wo du aufschauen darfst und checken darfst, hey, ich bin gerade auf einem Weg Richtung Abgrund, in die falsche Richtung. Wir haben hier ein richtig starkes Face-to-Face-Team, das ich mit dir austauschen möchte, das hinten in die Baby-Lounge, das nachher auf euch wartet. Sie möchten mit dir gemeinsam ins Gebet gehen, in den Austausch gehen, das Brüllen des Löwens hören, wo du den nächsten Schritt machen darfst, wo du erkennen darfst, ich bin auf dem Weg weg von meinem Gott, von dem, was für gut tut, wo du zurücklaufen darfst in die liebende Arme des Vaters, zu dem, der dir wirklich gut tut, der dein Herz wirklich ausfüllen möchte mit dem, was du brauchst, mit der Futterkrippe, mit dem, was dir gut tut. Ich möchte dich dazu einladen, gleich im Worship unserem Gott die Arme entgegenzustrecken und dieses Geschenk anzunehmen. Auf das Brüllen des Löwen zu hören, der für dich kämpft, wo du schon nicht mehr kannst. Der brüllt, wo du nicht siehst. Und er an dich glaubt und hofft, dass du seine Stimme erkennst und umkehrst in die liebenden Arme des Vaters, der schon immer da stand für dich. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.